Jesus Christus, von ganzem Herzen danken wir dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr, für dein Hindurchtragen. Wir danken dir, Jesus, dass wir zusammengekommen sind hier alle in deinem Schutz, in deinem Namen, durch deinen guten Heiligen Geist, bedingt durch deine Gnade und Vergebung, Herr. Danke, dass du zu uns reden möchtest, dass du dein Wort uns ganz neu aufschließen möchtest. Lass es Nahrung für unsere Seele sein und rede zu uns, Herr, sodass wir verändert hier wieder weggehen können in der Gewissheit, dass du alles im Griff hast und dass du längst leitest und Dinge tust, die wir uns manchmal gar nicht vorstellen können. Danke, dass du größer bist als unsere Vorstellungskraft. Amen. Für 2 Wochen war ich denn hier und da haben wir auch ein bisschen gehört von diesem Aufbruch zu dieser zweiten Missionsreise. Die erste Missionsreise hat Barnabas und Paulus dann gemacht. Und dann gab es ein kleines bisschen Streit, als es darum ging, diesen zweiten Missionseinsatz zu machen. Und ich lese nochmal ab Vers 36, Apostelgeschichte 15. Da steht, nach einiger Zeit forderte Paulus Barnabas auf, lass uns noch einmal alle die Orte aufsuchen, in denen wir die rettende Botschaft verkündigt haben, damit wir sehen, wie es unseren Brüdern und Schwestern dort geht. Barnabas wollte auch Johannes Markus mitnehmen, aber Paulus war dagegen, weil Johannes Markus sie damals in Pamphylien im Stich gelassen hatten. Sie stritten so heftig miteinander, dass sie sich schließlich trennten. Während Barnabas mit Markus nach Zypern hinüberfuhr, wählte Paulus aus seiner Reisebegleiter Silas. Die Gemeinde vertraute ihn der Gnade Gottes an und so begann er seine erste Reise. Zunächst zog er durch Syrien sowie durch Sizilien und ermutigte dort die Gemeinden im Glauben. Paulus war nicht nur eine... Silizien, bei mir steht Silizien auch, Entschuldigung, nicht, ja genau, stimmt, Silizien, ja, Sizilien ist ein bisschen woanders, Silizien. So, Paulus war noch nicht nur eine Gemeindegründer, er war auch ein Ermutiger. Er ging hin und hat diese kleine Gemeinden und auch diese neue Gemeinden ermutigt, im Glauben weiterzumachen. Gestärkt. Das machen auch Apostel. Apostel gründen und Apostel stärken übergemeindlich. Das ist ganz wichtig, dass sie einen Ort haben, wo sie auch ihre geistliche Heimat haben, aber wo sie hinausgehen können, um dort Gutes für das Reich Gottes tun können. Die meisten Aposteln damals haben ihre Basis praktisch in Jerusalem gehabt, denn da ist, wo sie aufgewachsen sind, auch mit Jesus unterwegs waren. Und nun haben wir neue Aposteln, die hinausgesandt werden, wie Paulus, und vom Antiochien und dienten weiter nördlich, außerhalb von Israel. Gut, ich möchte weiter ab Vers 1 lesen und 16, da steht, nachdem Paulus die Stadt Derbe besucht hatte, erreichte er schließlich Lystra. Diesen Namen kennen wir auch, er war schon mal einmal da. Auch diese eine Stadt wurde er auch gesteinigt und für tot auch erklärt. Dort traf er Timotheus, einen jungen Christen. Also Timotheus kennen wir vom 1. und 2. Timotheusbrief. Seine Mutter, auch einen Christen, war jüdischer Abstammung, sein Vater ein Grieche. In der Gemeinde von Lystra und Ikonien war Timotheus auch zuverlässig bekannt und geschätzt. Ihm nahm Paulus aus weiteren Begleitern mit auf die Reise. So, wir haben einen jungen Mann im Christus und einen älteren Vater im Christus. Das ist ganz, ganz wichtig für diese Beziehung. Paulus älter, weiser, mehr Erfahrung, Timotheus jünger, weniger Erfahrung und noch nicht ganz so lange im Glauben dabei. Und dennoch war er schon bekannt und geschätzt, auch zuverlässig in seine eigene Gemeinde. Und das ist ganz wichtig, auch dass Gemeinden gute Mitarbeitern losziehen lässt. Das ist so schwierig. Stell mal vor, du kommst in eine Gemeinde und sagst, hey, dein bester Mitarbeiter nehme ich mal mit. Die meisten Gemeinden würden sagen, ah, nein. Genau, ungern. So, den Frank, den kannst du haben. Der ist sowieso nicht so gut, aber bitte nicht Franz hier mitnehmen. Der ist ganz wichtig für uns. Ja? So normale Reaktion von uns Menschen. Aber nicht Gottes Reaktion. Das war auch immer wieder, man gibt das Beste. Das ist auch das, was wir hatten damals, auch mit dem Opferdienst. Manche Leute kamen hin und haben ein Lamm geopfert, was schon behindert war oder fleckig war oder krank war. Und das war abscheulich in Gottes Augen. Das war wirklich, wo man das Erstlingsgabe brachte. Das Beste, was es zu geben gab, gab man erst einmal Gott. Wir haben das nicht immer so praktiziert, dass wir das Beste sozusagen Gott gegeben haben, um auch sein Reich und loszuziehen. Gut, nun haben wir unser erstes große theologische Dilemma schon wieder. Unser Apostelkonzil hatten wir gehabt. Beschneidung muss nicht sein, man muss nicht mehr das Gesetz befolgen, man sollte bloß kein Blut essen, nichts vom Blut essen und auch dieser Opfer, dieses Fleisch, was ein anderen Gott vorher geopfert war, soll man die Finger davon lassen. Ihm nahm Paulus aus weiteren Begleitern mit auf die Reise, Vers 3, um auf die jüdischen Christen in diesem Gebiet Rücksicht zu nehmen, ließ Paulus ihn beschneiden. Denn alle wussten, dass der Vater des Timotheus ein Grieche war. So, was war die Strategie von Paulus? Er ging immer zuerst in eine Synagoge. Und dort, wenn es nicht mehr ging, dann ging er auf den Platz und hat dort den Heiden gepredigt. Timotheus war kein vollwertiger Jude. Er war aber nicht beschnitten. Mama war Judin, das ist die wichtigste Voraussetzung, aber Papa nicht. Papa war Grieche. Und nun, was muss man machen? Wenn ich in eine Synagoge reingehe, das Erste, was ich bekomme, ist, puff, eine kleine Kappe auf mein Haupt. Und dann darf ich da reingehen, als Besucher, aber nicht während ein Sabbat, in dem die Synagoge geöffnet ist für den Gottesdienst. Da bin ich Heide und da werde ich heraus eskortiert. Man sagt, Dankeschön, aber das Museum hat erst morgen geöffnet, kommen Sie nochmal vorbei. Aber am Gottesdienst darf ich nicht teilnehmen, weil ich kein Jude bin. Übrigens, ihr lieben Frauen, passiert euch das auch manchmal, auch dass sie auch euch nach oben schicken, auf der Empore, wo ihr denn schauen dürft, aber nicht teilnehmen dürft an den Gottesdienst. Gleiche Problem. Ja, so, nun, was macht Paulus? Er tut etwas, wofür er Ärger kriegt nachher, aber aus gutem Herzenswunsch tut er das, damit Paulus und Timotheus gemeinsam in eine Synagoge gehen können. Liebe Timotheus, lass dich hier beschneiden. Gut. In jeder Stadt, Vers 4, durch die sie reisten, berichteten sie den Gemeinden über den Beschluss der Apostel und Gemeindeleiter von Jerusalem, alle Christen sollten sie danach richten. So wurden die Gemeinden im Glauben immer fester und die Zahl der Gemeindeglieder nahm täglich zu. Also das wäre schön, nicht wahr? Wir haben am Wochenende der Dr. Heinrich Christian Rust bei uns in der Gemeinde gehabt. Der kommt aus Braunschweig, seine Gemeinde hat gut 1100 Mitgliedern. Baptistengemeinde ist die größte Baptistengemeinde Deutschlands. Und dort bekehren sich wöchentlich Leute. Jede Woche, einmal im Monat haben sie ungefähr eine Taufe. Und das ist schön, aber nicht jeden Tag. Das ist eine der größten Gemeinden, die wir in Deutschland haben. Und da ist noch nicht mal, dass jeden Tag jemand sich bekehrt. Jede Woche im Durchschnitt schon eine Person, aber nicht jeden Tag. Stell mal vor, jeden Tag bekehren sich Leute in Fahle, in Itzehoe, in Kleve, in Huja, in Wilster und. Das wäre genial. Und dennoch würden wir die Leute immer noch nicht alle erreichen können. Und da erleben wir, dass die Leute vielleicht sich einmal im Jahr, einmal im ein halbes Jahr, dass wir eine Bekehrung so erleben. Und das ist ein bisschen mager. Paulus hat hier bisher keine Gemeinde gegründet. Auf der zweiten Missionsreise ging es bis hierher nur um Ermutigung, Stärken und diese Botschaft, dieses Beschluss der Apostelkonzil weiterzugeben, um die Geschwister dort im Glauben zu stärken. Nun, da steht dann ab Vers 6 weiter. Halt in Lystra zogen sie durch die Provinzen Phrygien und Galatien. Phrygien, okay. Aber der Heilige Geist ließ sie erkennen, dass sie in der Provinz Asien Gottes Botschaft noch nicht verkünden sollten. Der Heilige Geist hat sie erkennen lassen, sie sollen hier noch nicht predigen. Wow, ich dachte, Gott wollte, dass alle Menschen zum Glauben kommen. Aber hier haben wir eindeutig eine Ausnahme.
Der Heilige. Vorher schon, als Paulus, bevor Paulus nach Europa gerufen wurde, da sind ja auch Provinzen, die rechts, links liegen.
Das ist genau, wo wir jetzt sind. Genau, das ist. Er wird gleich auch nach Europa gerufen, ja? So, auch als sie in der Nähe von Mysien kamen und weiter nach Norden in der Provinz Bithynien reisen wollten, erlaubte es ihnen der Geist Jesu nicht. Theologisch interessant, einmal war es der Heilige Geist, dieses Mal war der Geist Jesu. Ob das zwei verschiedene Wirkungen Gottes sind, kann ich nicht genau sagen. Aber wir merken einfach, wie es nicht ging. Es ging nicht, Gemeinden dort zu gründen. Also er wollte. Wisst ihr noch, ich habe auch in Vers 36 gesagt, nach einiger Zeit forderte Paulus Barnabas auf, lass uns nochmal alle die Orte aufsuchen. Das war nicht der Heilige Geist, der sagte, jetzt sende die wieder hinaus. Das war ein menschliches Gedanke jetzt hier von Paulus. Und er ging dieser Gedanken nach. Alles in Ordnung. Aber er klopfte an Türen und die Türen blieben zu. Und das erleben wir auch immer wieder, dass manche Türen einfach zu bleiben. Und das ist leider der Fall, dass man manchmal auch jahrzehntelang betet und betet und betet. Dann passiert gar nichts. Und dann auf einmal, plupp, passiert etwas. Und dann fragt man sich, warum habe ich jahrzehntelang warten müssen? Ja. Gottes Wege sind manchmal einfach unergründlich. So, sie zogen an Mysien vorbei und erreichten eine Hafenstadt namens Troas. Dort sprach Gott nachts in einer Vision zu Paulus. Der Apostel sah einen Mann aus Mazedonien, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Da war uns klar, dass Gott uns gerufen hatte, in Mazedonien die rettende Botschaft zu verkünden. Wir suchten sofort nach einer Gelegenheit zur Überfahrt.
Nach Europa,
genau. Jetzt haben wir endlich Asien verloren, jetzt gehen wir einfach rüber und dann kommen wir nach Europa hin. Nun, ihr seid alle ein bisschen Bibelkenner. Wer hat sich zuerst bekehrt in Europa? Ja, diese Frau, Lydia. Genau, Purpurkrämerin, sie war. Nun, ein Mann erschien Paulus. Komm herüber. Aber eine Frau bekehrt sich. Warum hat Gott Paulus keine Frau geschickt in Vision? Manche Leute behaupten, Paulus wäre nicht hingegangen. Also wir wissen alle, wie Paulus mit Frauen da auf einer Ebene war. Er war nicht so gut, immer auf Frauen zu sprechen.
Ja, war es ja aber auch ein Bote Gottes, nicht? Also wie ein Engel, das ist gar kein, aber der ihm die Botschaft gegeben hat.
Gut, wir haben kein einziges weibliche Engel, zumindest haben wir nichts davon in der Bibel. Wir haben nur männliche Engel, auch männliche Namen, männliche Gestalt. Ja. Vielleicht deshalb, aber es war ein Traum, eine Vision. Er sagt, komm herüber zu uns nach Mazedonien und predige uns diese Evangelium. Also echt interessant, ja, dass eine Frau sich bekehrt, aber ein Mann erscheint ihm in Vision. So, und sofort wusste Paulus, ja, da geht's lang. Und manchmal in unser Leben, auch geistlich gesehen, ist es so, dass wir versuchen und versuchen und wir merken, es geht gar nicht. Und da müssen wir manchmal echt einfach nur warten und Gott fragen, Herr, was willst du?
Ja.
Nicht, was will ich, sondern Herr, was willst du? Und dann zeigte er uns eine Richtung. Und das war gar nicht auf seinem Plan. Paulus wollte gar nicht nach Asien zuerst. Nach Europa rüber. Aber Gott offenbarte, dass seine Pläne sogar größer sind, als das, was Paulus zuerst gedacht hat. Das ist das. So, ab Vers 11. Wir gingen in Troas an Bord eines Schiffes und segelten auf den kürzesten Weg zum Insel Samothraker am nächsten Tag weiter nach Neapolis. Von dort gingen wir nach Philippi, der bedeutendsten römischen Garnisonstadt in diesem Teil Mazedoniens. Hier blieben wir einige Tage. So, Philipperbrief, kennt ihr? Epheserbrief, kennt ihr? Philippi, Philippa, da kommt es denn hin. Also hier wird eine Gemeinde gegründet. Am Sabbat, seine normale, auch genau, sagte er, ich muss jetzt zu einer Synagoge hin. Am Sabbat verließen wir die Stadt und kamen an das Flussufer, wo, wie wir annahmen, eine kleine jüdische Gemeinde zu Gebet versammelte. Er suchte schon wieder die Juden, seine normale Vorgehensweise. Wir setzten uns und sprachen mit den Frauen, die sich dort eingefunden hatten. Zu ihnen gehörte Lydie, die zum jüdischen Glauben übergetreten war. Sie stammten aus Thyatira und handelte mit Purpurstoffen. Der Herr selbst ließ sie erkennen, dass Paulus die Wahrheit verkündigte. Mit allen, die in dem Haus lebten, ließen sich taufen. Danach forderte sie uns auf: Wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn glaube, dann kommt und wohnt in meinem Haus. Sie gab nicht eher Ruhe, bis wir einwilligten. Habt ihr irgendwas hier gemerkt, was sich geändert hat? Okay, ich lese noch einmal so Vers 8 und Vers 10. So zogen sie an Mösien vorbei und erreichten die Hafenstadt Troas. Da wurde uns klar, dass Gott uns gerufen hatte, und so suchten wir sofort nach einer Gelegenheit zur Überfahrt. Wer hat Apostelgeschichte geschrieben? Lukas. Genau, Lukas. Plötzlich ist es uns, wir. Vorher war es immer sie, Paulus, anderen, und jetzt praktisch, und Vers 11, wir gingen, am Sabbat verließen wir die Stadt, wir sind angekommen. Ein Perspektivwechsel. Jetzt ist plötzlich der Schreiber ab da dabei. Der Arzt Lukas ist bei der Apostelgeschichte dabei. Wir werden weiter von wir lesen bis am Ende, dann wechselt er wieder die Perspektive einmal und sagt, sie, Paulus, ging da weiter mit seinen Leuten und so weiter. Aber hier in diesem Abschnitt war unser lieber Arzt dabei. Und das ist wichtig, dass sich jetzt Augenzeugen berichten. Nicht nur hören sagen, sondern das, was auch Lukas sogar persönlich erlebt hat. So, und jetzt haben wir diesen Bezug zu Frauen. Genau. Und er geht dann hin. Und jetzt haben wir auch die einzige Stelle, wo wirklich wir ein Problem aus Baptisten manchmal haben mit unserer Tauflehre. Wir sagen, jede Einzelperson muss glauben und jede Einzelperson muss sich taufen lassen. Und hier steht es. Wir können. Gut. Gut, wir haben jetzt hier ein Problem, das wirklich hier steht. Sie und ihr ganzes Haus ließen sich taufen. So, ganzes Haus heißt Alte wie Junge wie Kinder. So, können wir Kinder taufen? Können ganze Familien getauft werden, weil eine einzige Person denn glaubt? Haben vielleicht doch alle denn diese rettende Botschaft von Jesus angenommen und danach haben sie sich taufen lassen? Viele, viele Fragen, die ich nicht alle perfekt beantworten kann. Ich sehe nur, dass wirklich hier Lydie hat sich bekehrt, sie, eine Person, dennoch hat denn jetzt hier Paulus ihr ganzes Haus mit allem, was dazugehörte, getauft.
Eine kurze Sache. Wir hatten gestern Frauen Haus von der Kirche und da war dann der Propst hier für einen großen auch in Mecklenburg, der Bischof, und zuständig war. Und er erzählte uns, das hatte ich noch nie gehört, dass früher diese Tauchbecken, die waren ja so tief, sagt er, die waren aus dem Grunde so tief. Früher wurden die Babys dreimal untergetaucht. Mhm. Richtig untergetaucht.
Mhm. Ja. In der evangelischen, lutherischen Kirche war es früher mal, ganz, ganz am Anfang, ja. Okay. Oft so.
Dass Kinder irgendwie auch nicht die ersten Monate,
in den ersten zwei Monaten.
Ja, genau, weil das ist wichtig, um den Heil dieses Kindes Seele. Man versucht es auch innerhalb von den ersten paar Wochen, um ehrlich zu sein. Und da war auch im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes, im Namen des Heiligen Geistes wurde das Kind auch dann getauft. Und manche Baptisten machen das heute immer noch, dass sie auch die Leute dreimal dann untertauchen dabei. Das ist nicht.
Da das Baby ja im Mutterleib im Fruchtwasser ruhte, musste das in den ersten zwei Monaten geschehen, weil nachher wird das mehr abgeflacht und dann ist das fürs Baby unangenehm.
Okay,
ja? Aber in dieser Zeit empfindet es
als angenehm. Schön. Kann sein, okay. Ja. Gut.
Ich komme aus Danzig.
Ja.
Jetzt muss ich mal was sagen. Ich war ja Junge. Ich bin ja jeden Sonntag zur Kirche gegangen und meine Eltern auch und wir sind erzogen worden katholisch. Und jetzt kommt das Himmelfahrtstag.
Ja.
Himmelfahrtstag. Da sind wir jetzt zur Kirche gegangen, aber in Brösen am Strand, 4000 Einwohner haben dann 4 Altäre wurden aufgebaut. Mhm. Jeder hat vor seine Tür Kerzen hingestellt gehabt. Und dann ist der Pfarrer mit uns, wir waren ja Messdiener und waren ja da, sind vorgegangen. Und alle die, wo 4000 hintereinander kann man nicht haben. Aber alle, die da gewohnt haben, haben sich mit bewandert. Und das ist 4-mal gegangen. Und so kamen wir wieder in die Kirche zurück. Und dann war die Sache beendet. Da war der Gottesdienst.
Genau.
Aber vor jedem Haus, wo es möglich war, wurden Altäre aufgebaut. Und
Kerzen.
Dann haben wir das so erlebt. Wir waren immer
happy.
Ja, genau.
Das ist ja eindrucksvoll.
Ja, ist
ich
so.
Nur gesagt haben, das war ja, Danzig war ja Freistaat Danzig und die Polen waren ja auch, und die Polen waren ja auch gläubig.
Mhm,
okay. Und so hat sich jeder mit angeschlossen, miteinander zu sein und also diese Prozession
ja
zu machen.
Ja.
Ich weiß, wir hatten ein Nachbarhaus, da war eine Flüchtlingsbau, da hatte dann nur noch fast anderthalb Raum nur, wo sie dann mit ihren Söhnen und ihrer Mutter dann leben musste. Und dann hatten die trotzdem da, in der wenigen Habe, sich dann da auch ein Altar aufgebaut, und wo sie dann da jeden Tag auch dann gebetet haben.
Ja.
Aber das wurde jedes Jahr gemacht.
Genau, zum Himmelfahrt. Ja.
Auch noch in der Nazi-Zeit.
Okay.
Ja, das war da schon nicht ganz einfach. Da hieß es sich wirklich auch zu bekennen, dass es viele auch, obwohl er erst so getan hat und hat die Christen damit, also hat sie benutzt.
Von der Vorsehung immer gesprochen hat.
Ich lese noch ein bisschen hier. Da haben wir Paulus und Silas, dass sie ins Gefängnis wiederkommen. So, wir haben ab Vers 16, da steht, auf dem Weg zum Gebetsstätte begegnete uns eines Tages eine Sklavin, die von einem Dämon besessen war. Sie konnte die Zukunft voraussagen und brachte auf diese Weise ihre Besitzern viel Geld ein. Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und schrie, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes und zeigen euch den Weg zum Heil. Interessant.
Toll, ne?
Genau, dass die Dämonen das so sagen.
Ja, wirklich.
Das wiederholte sich an mehreren Tagen, bis Paulus es nicht mehr ertragen konnte. Er wandte sich zu der Frau um und befahl dem Dämon, im Namen Jesu Christi verlasse diese Frau. In demselben Augenblick verließ der Dämon die Sklaven. Nun, die Motivation von Paulus war hier nicht unbedingt optimal. Er war genervt. Also diese Frau, die herumschrie ständig, hat ihn genervt, auch wenn die Botschaft genau richtig war. Und dann hat er das getan, was er tun kann, und seine Vollmacht im Namen Jesus war heraus. Und der Dämon musste natürlich auch gehorchen und plötzlich war diese Sklavin normal.
Sie konnte nichts.
Also, eine Einnahmequelle versiegte. Als aber ihre Besitzer merkten, dass sie mit ihr nichts mehr verdienen konnten, packten sie Paulus und Saulus und schleppten die Aposteln auf dem Marktplatz zur Stadtbehörde. Diese Männer bringen unsere Stadt in Aufruhr, beschuldigte man sie vor den obersten Beamten der Stadt. Es sind Juden. Sie wollen hier Sitten einführen, die gegen das römische Recht verstoßen. So, da haben wir jetzt zwei verschiedene Beschuldigungen. So, der erste Beschimpfung war natürlich, dass diese Männer unsere Stadt in Aufruhr bringen. Stell mal vor, man würde evangelisieren, die Stadt würde in Aufruhr geraten. Es wäre so ein Tagesthema, so ein Gesprächsthema Nummer eins, dass die ganze Geschäften und so weiter zu erliegen kämen. Das wäre Erweckung. Und das ist, was Paulus hier ein bisschen erlebt hat, dass so viele Menschen begannen, sich zu bekehren, dass es Auswirkungen hat. Die Stadt hat es tatsächlich gemerkt. Und dann kommen sie hin und sagen, Juden. Nun, in Israel Jude zu sein, ist okay. Außerhalb von Israel Jude zu sein, das ist schon fast ein Schimpfwort. Ja, das ist was Schlimmes damals auch noch.
Also war es schon immer, dass der Jude
nicht gern gesehen war. Das ist leider wahr. So, Vers 22, da stellten sich die aufgehetzten Menschenmenge drohend gegen Paulus und Silas und die obersten Beamten der Stadt ließen den beiden die Kleider vom Leib reißen und sie auspeitschen. Nachdem sie so misshandelt worden waren, warf man sie ins Gefängnis und gab dem Aufseher die Anweisung, die Gefangene besonders scharf zu bewachen.
Bei mir steht die Füße in den Block.
Genau, also vielleicht hat sie mal herumgesprochen, dass es auch einen Petrus gab, der aus dem Gefängnis schon rauskam und so weiter, wer weiß. Ja. So, also sperrte er sie in die sicherste Zelle und schloss zusätzlich ihre Füße in einen Holzblock ein. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas, sie lobten Gott laut und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Ich wurde gerade ausgepeitscht. Ich sitze im Gefängnis, angekettet, Hände und Füßen. Und was kann ich nichts Besseres tun, als zu beten und zu singen?
Gott loben.
Das ist, genau, Dankbarkeit, Lob, trotz blutiger Rücken, trotz Schmerzen, trotz keiner Aussicht auf ein Leben morgen. Und da fangen sie an, Gott zu loben, zu preisen. Das ist Gottes Vertrauen. Da erschütterte plötzlich ein gewaltiges Erdbeben das ganze Gefängnis bis in die Grundmauern. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen zerbrachen. Nicht nur vom Saulus und vom Paulus.
Alle.
Gottes Wirken jetzt hier. So, Vers 27. Aus dem Schlaf gerissen sah der Gefängnisaufseher, dass die Zellentüren offen standen. Naja, toller Aufsichtsmensch, nicht wahr? Er schlief. Durch ein Erdbeben wird er wach.
Ja.
Was ist da passiert? Ein Moment, die Türen sind auf. Oh. Ja, ein Gefängnis, wenn eine Tür aufgeht, dann werde ich als Gefangener fliehen.
Das war ein Erdbeben, da sind die natürlich aufgewacht.
Genau. Voller Schrecken zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Also bevor ich hier von jemand anders vorher ausgepeitscht werde und sehr lange gequält werde, um dann zu sterben, mache ich das lieber selbst. Das war seine Idee. Denn seine Aufgabe war es, diese Gefangenen, nicht nur Silas und Petrus, alle anderen auch zu bewachen. Und wenn sie fliehen, muss er bezahlen.
Hm? besonders scharf zu
befreien. Ja, besonders scharf. Da rief Paulus laut, töte dich nicht. Wir sind alle hier. Alle. Der Gefängnisaufseher ließ sich ein Licht geben, stürzte in die Zelle, wo er sich zitternd vor Paulus und Silas niederwarf. Dann führte er die beiden hinaus und fragte sie, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Also Paulus hat gar nicht hier gepredigt, aber irgendwie hat er schon was gehört. Er wusste, ich bin verloren, ich muss gerettet werden. Und da ist die kürzeste Botschaft praktisch, was man hier hat für eine Bekehrung. Glaube an den Herrn Jesus, dann werde du und alle, die in deinem Haus leben, gerettet, erwiderte Paulus und Silas. Sie verkündigte ihm und allen in seinem Haus die rettende Botschaft Gottes. So, wichtig.
Die Botschaft kam aber doch noch.
Genau, danach kam diese Botschaft. Aber glaube an den Herrn Jesus Christus, dann wirst du gerettet. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde um Paulus und Silas. Er reinigte ihre Wunden und ließ sich mit allem, die zu ihm gehörten, taufen. Schon wieder eine ganze Taufe von meinem ganzen Haus, ganze Familie. Eine ganze Bande.
Und eingreift, was das für Wirkung hat.
Ja.
Denn er hatte ja Angst, er wollte sich ja umbringen.
Genau.
Und was er jetzt tat, war ja auch, dass er damit rechnen musste.
Ja, immer noch.
Denn den Paulus war ja auch gefangen.
Ja, ja.
Denn seine Vorgesetzten. Aber was Glaube denn ausmacht.
Ja, das stimmt. Dann führte er sie hinauf in sein Haus und bewirtete sie. Er freute sich zusammen mit allen, die bei ihm lebten, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Bei Tagesanbruch schickten die obersten Beamten die Gerichtsdiener mit dem Befehl zu ihm, lass die Leute gehen. Der Gefängnisaufseher teilte das Paulus mit. Die führenden Männer lassen euch sagen, dass ihr frei seid. Ihr könnt jetzt unbesorgt die Stadt verlassen. Doch Paulus widersprach. Sie haben uns in aller Öffentlichkeit geschlagen und ohne jedes Gerichtsverfahren ins Gefängnis geworfen, obwohl wir römische Bürger sind.
Ja.
Oh oh.
Oh oh,
das
war ja nicht dumm.
Genau, also ein kleines bisschen finde ich das schon dumm. Hätte er vor der Peitschung gesagt, ich bin römischer Bürger. Genau. Also weiter. Ich hätte es vorher früher gesagt, aber gut. Aber Gottes Plan ist an. Genau. Gottes Pläne sind manchmal ganz anders, unsere Pläne manchmal denn da. So. Einen Moment. Obwohl wir römische Bürger sind und jetzt wollen sie uns auf bequeme Weise loswerden, aber damit bin ich nicht einverstanden. Die Männer, die dafür verantwortlich sind, sollen persönlich kommen und uns aus dem Gefängnis führen.
Ja, mutig.
Sehr mutig. Mit dieser Nachricht kehrten die Gerichtsdiener zurück. Als die führenden Männer hörten, dass Paulus und Silas römische Bürger waren, erschraken sich. Und sie liefen sofort zum Gefängnis. Unter vielen Entschuldigungen geleiteten sie Paulus und Silas hinaus und baten sie beiden höflich, die Stadt zu verlassen. Gottes Wege sind echt manchmal so schön. Ja? Sie aber gingen zunächst in das Haus der Lydia. Dort hatten sich die ganze Gemeinde versammelt. Nachdem die Apostel sie ermutigt hatten, im Glauben festzubleiben, verabschiedeten sie sich und verließen die Stadt. Interessant, wie Gott denn da politisch auch wirken kann und wie wichtig es auch, welche Herkunft man so hat. Und nun ist wirklich die Frage, woher waren Silas und auch Barnabas, Paulus hier, Römer? Wir wissen, dass die Juden waren, die meisten Juden waren aber nicht Römer. Und jetzt ist die Frage, woher kam diese römische Staatsbürgerschaft? Man konnte es auch erkaufen. Damals war es absolut kein Problem, römische Bürger zu werden. Ich habe auch gerade eben letzte Woche gelesen, auf der Welt wird ungefähr jedes Jahr, ich glaube, um die 1 Milliarde Euro ausgegeben, um verschiedene Staatsangehörigkeiten zu kaufen. Du kannst gerne Deutscher werden, du kannst gerne Engländer werden, du kannst gerne jemand aus Hongkong sein oder wie auch immer. Liegt genug Tisch, Geld auf dem Tisch, kannst du es werden. Der Schauspieler aus Frankreich, der Depute, der ist nach Russland gegangen, hat irgendwie 1 Million Euro auf den Tisch gelegt und sagt, ich möchte gerne Russe werden und meine Steuern nicht zu bezahlen in Frankreich, die viel, viel höher sind und ich möchte Russe sein. Er ist jetzt Russe, kein Problem. Den Pass kannst du dir kaufen. Und damals auch den römischen Pass konnte man sich kaufen.
Ich habe gesehen, dass Deutsche sogar Juden werden.
Ja.
Deutsche gehen nach Israel und wollen Juden werden.
Genau, ja, ja.
Ein Koch sogar. Ein Koch von hier. Der kocht jetzt in Israel und hat die jüdische Staatsangehörigkeit.
Ja. Und man muss, wenn man es auch kauft, muss man nicht unbedingt das Alte abgeben. Also manche Staaten verlangen das, aber man muss es nicht immer machen. Und so weiter. Und das ist interessant. Und da ist wahrscheinlich, wo das herkommt, dass die das erkauft hatten. Man konnte auch überlegen, vielleicht war ein Teil der Mutter oder Vater vielleicht Jude, entschuldigung, also Römer und wurde es auch geerbt, aber meistens würde man einen Vollblutsjuden hat man das durch erkauft dann erlangt. Und egal, das war gleichwertig danach. Und die Juden waren immer interessiert am, entschuldigung, die Römer waren immer interessiert am Geld und das war auch eine gute Sache. So ist das jetzt hier in diese Kapitel gelaufen. Wir werden dann in 2 Wochen weiter dann davon hören, wie Paulus und Silas nach Thessaloniki, also das ist jetzt in Griechenland, sind die auch dann da angekommen und wie sie dort dann eine neue Gemeinde gründen, was wir auch unser 1. und 2. Thessaloniker dann daher haben. Wir merken, wie die Gemeinden, die jetzt auf diese Missionsreisen waren, so wichtig, dass sie sogar Briefe dahin geschickt haben nachher, was wir bis heute hin auch das in unserem Kanon, also in unserer Bibel, dann haben.
Das war ja auch schwierig, die waren ja alle isoliert, nicht? Diese Gemeinden, nicht? Ringsum waren ganz andere